Abend kann man mich hören. Ja, okay. Gut, also vielen herzlichen Dank, Dr. Levine, und herzlichen Dank für die Möglichkeit. Moment, ich muss kurz die Kamera einstellen. So. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich auch dieses Jahr mit Ihnen etwas lernen kann, etwas übers Leben, über das Leben der Yadus Ashkenaz, der Juden in Ashkenaz im deutschsprachigen Raum. Heute werden wir auch ein bisschen nach Osteuropa gehen, das war auch Ashkenaz. Und so betonen wir nicht nur immer die Zerstörung, die durch die Nazis getan worden ist, sondern wir betonen auch das Leben, das reiche Leben, was vorher war. Und wir beschreiben in diesen Shiurim jedes Jahr, wie dieses Leben ausgesehen hat. Und wenn wir schon beim Stichwort Leben sind, dann möchte ich eine Anekdote Ihnen erzählen. Ich glaube, die ist sehr ausschlaggebend. Vielleicht kennen ja einige von Ihnen diese Anekdote. Die Meteorologen verkünden, dass in einem Monat die Welt untergehen wird. Es wird ein starker Regen kommen, so wie die Sintflut, so wie die Mabul, und alles wird untergehen. Verschiedene Gemeinschaften bereiten sich darauf vor. Einigen Gemeinschaften predigen, man soll Tschuwa machen, Buße tun, also um Entschuldigung bitten, miteinander wieder Freundschaften schließen. Andere versuchen noch schnell, das zu chappen, was sie chappen können, eventuell etwas zu stehlen oder etwas nochmal den letzten Monat gut auszunutzen. Jeder macht auf seine Art, wie er damit umgehen wird. Aber in der Schule, in der Synagoge, predigt der Rabbiner was anderes. Er versammelt die Gemeinde und sagt, verehrte Anwesende, in einem Monat kommt der Untergang, da kommt die Sintflut. Wir haben uns mit dem Vorstand entschieden, Tauchausrüstungen zu kaufen für die gesamte Gemeinde und Kurse anzubieten, wie man taucht und wie man unter dem Wasser eine Stadt aufbauen kann. Und ich glaube, diese Anekdote, sie bezeichnet, dass auch wenn Zerstörung kommt, Am Israel gibt niemals auf und denkt nicht an das Untergehen, sondern im Gegenteil, wie man weiterleben kann, wie man weitermachen kann. Und das ist auch die Absicht, wie wir heute unseren Shiur gestalten, in einer Zeit, wo eine Krankheit wütet weltweit und Menschen haben Angst, aus dem Haus zu gehen, wollen wir das Leben feiern und auch darüber lernen, wie unsere Rabbiner vor der Shoah, wie sie mit Pandemien umgegangen sind. Und die Motivation dieses Shiurs, zumindest meinerseits, war, weil in den Medien in den letzten Monaten die Orthodoxie sehr kritisiert worden ist. Und mit Recht gab es Gemeinden und mit Recht wurden sie kritisiert, die nicht gut und nicht richtig und nicht korrekt mit dem Virus umgegangen sind. Es gab wiederum aber auch Gemeinden, wo die Rabbiner und die Anführer der Gemeinden sehr gut damit umgegangen sind. Und es gibt da diverse Gründe, warum in dem einen Fall das eine und im anderen Fall das andere war. Ich möchte aber heute nicht um unsere Zeit sprechen, sondern wie haben die Rabbiner vor 100, 150, 200 Jahren, wie sind sie mit Pandemien umgegangen? Und vielleicht können wir dann Parallelen sehen zu heute oder gewisse Lehren herausnehmen, die wir auch heute anwenden können. Können Sie die nächste Folie bitte machen? Okay, also ich beziehe mich in meiner Präsentation heute hauptsächlich über die Pandemie der Cholera. Die Cholera war eine Pandemie, die, wenn wir das mit heute vergleichen, die eine viel schlimmere war, einfach aus dem Grund, weil es gab keine Risikogruppe als solches, sondern die Cholera, leider konnte jeder davon sehr erkranken und einen sehr schmerzhaften Verlauf haben und auch sterben. Dazu kam, dass die Cholera dauert, es gab mehrere Cholera-Pandemien im deutschsprachigen Raum und in Osteuropa. Manchmal dauerte die Cholera sogar bis zu 7 Jahren, einmal sogar bis zu 24 Jahren. Also es war eine schlimme Zeit. Und wie gingen die Rabbiner um mit dieser Zeit? jetzt in der letzte in der Zeit der Corona wurde oft Rabbiner Akiva Eiger, Rebbe Akiva Eiger, das war der Rabbiner in Posen, wurde oft im Zusammenhang auch mit Corona gebracht, weil er hat die Führung übernommen, die rabbinische Führung im Jahre 1831, als es darum ging, mit den Problemen, die aufgetreten sind in der jüdischen Gemeinschaft, diese zu lösen und so gut wie möglich mit der Pandemie umzugehen. Er hatte einen Schüler, sein Name war Rav Eliyahu Gutmacher, er war Rabbiner in Pleschen in Preußen, das war ein deutschsprachiger Ort, und Rabbiner Eliyahu Gutmacher schrieb seinem Lehrer, Rabbi Akiva Eiger, was sollen wir machen? Wie sollen wir mit dieser Pandemie umgehen? Und er schrieb Folgendes, meiner Meinung nach ist es wahr, dass es unangebracht ist, sich auf engem Raum zu versammeln. Aber es ist möglich, in Gruppen zu beten. Jede sehr klein, etwa 15 Personen. Und sie sollten darauf achten, dass Menschen, die oben genannte Quote, dass Menschen, die oben genannte Quote überschreiten, sich nicht in die Synagoge drängen. Vielleicht sollte dies von einer Wache der Polizei überwacht werden. Sobald die Zahl, also 15 Personen, erreicht haben, sollten sie andere nicht mehr hineinlassen, bis diese Gruppe fertig ist. Richten Sie diese Bitte an den Magistrat und dass ich diese Anweisung für Sie geschrieben habe. Und wenn die Menschen sich weigern, wäre es gut, dies mit den örtlichen Behörden abzusprechen. Es wird Ihnen sicherlich gelingen, wenn Sie meinen Namen erwähnen, dass ich Sie angewiesen habe, keine großen Versammlungen in der Synagoge auf engem Raum abzuhalten und dass ich Sie über diese Vorkehrungen informiert und Sie ermahnt habe, Tehillim zu rezitieren und auch für den König zu beten, möge Hashem ihn beschützen, das war Friedrich Wilhelm III. Das steht geschrieben in den Briefen von Rebbe Akiva Eiger. Vielleicht nur zur Person kurz, zu Rebbe Akiva Eiger. Rebbe Akiva Eiger war zu seiner Zeit wahrscheinlich die größte rabbinische Persönlichkeit von ganz Europa. Seine Responsa, seine Kommentare auf die Gemorre, das ist alles sehr bekannt. Heute in den Yeshivot und in der halachischen Rechtsprechung lernt man ihn und studiert man ihn. Und Rebbe Akiva Eiger hat diese Anweisungen gegeben, wo ganz klar er gesagt hat, erstens, es gibt Abstandsregeln, die zu halten sind. Zweitens, er hat sogar eine Begrenzung festgelegt, der Beter in der Synagoge. Und was sehr interessant ist für seine Zeit, ist die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Medizinern und Behörden, sodass er sogar bereit war, Menschen an die örtlichen Behörden preiszugeben, die sich an diese Vorkehrungen nicht halten. Wenn wir das in den Kontext, in den historischen Kontext der damaligen Zeit stellen, ist es sehr interessant, weil damals waren noch die jüdischen Gemeinden, es war so unüblich, dass man eine jüdische Person vor das örtliche Gericht gebracht hat, vor das nichtjüdische Gericht. Und nichtsdestotrotz hat Rebbe Akiva Eiger gesehen, da hier eine Gefahr für die Menschen da ist, eine Lebensgefahr, ist es sogar geboten, solche Menschen, die sich nicht daran halten und Leute in Gefahr bringen, an die Behörden weiterzugeben. Weiter schrieb er in dem Brief, wer gegen die Worte der Ärzte bezüglich des Gesundheitsverhaltens verstößt, der hat schwer gegen Gott gesündigt, denn die Gefahr hebt Gebote auf. Es gibt ein klar Godel Sakantum Isure. Jetzt, das ist eine rabbinische Regel, dass manchmal die Gefahr ist sogar, bekommt einen höheren Wert, die Gefahr zu überwinden und zu schauen, dass nicht passiert, als der Isur, als das Verbot. Besonders in einem Fall der Gefährdung von sich selbst und anderen, die zur Ausbreitung von Krankheiten führt. Seine Sünde wird schwer zu tragen sein. Und Rabbi Akiva Eiger hat nicht nur dem Rav Eliyahu Gutmacher, also seinem Schüler, geschrieben, sondern vielen anderen Rabbiner in der Zeit, die sich an seinen Rat gehalten haben und auch seinem Weg gefolgt sind. Was noch besonders war bei Rebbe Akiva Eiger, und das war einmalig im 19. Jahrhundert überall, dass er mit einem Orden ausgezeichnet worden ist vom damaligen preußischen Kaiser, dass ein Rabbiner, dazu noch ein orthodoxer Rabbiner von der Stufe von eines Rebbe Akiva Eiger, eine solche Ehre von einer staatlichen Obrigkeit bekommt, für seinen Enthusiasmus, den er hineingebracht hat, mit der Kooperation, mit den Behörden, mit den Auflagen, die er auf die Gemeinden gelegt hat. Da hat er sehr viel Leben gerettet. Und wir werden später noch sehen, dass sich seine Aktivitäten nicht nur auf die jüdische Gemeinde beschränkten, sondern sogar weiterreichend waren, als es darum ging, auch nichtjüdische Personen vor der Gefahr der Cholera zu bewahren. Bitte die nächste Folie. Zudem hat auch das Beit Din, das Beis Din von Rebbe Kiva Eiger, sein rabbinischer Gerichtshof, hat auch für die hohen Feiertage bestimmte Regeln festgelegt. Und das ist so spannend, weil wir meinen heute mit dem, wie wir die Yomim Noroim erlebt haben, die hohen Feiertage, ja, das, man muss das Rad neu erfinden. Wir sehen aber, dass schon vor mehr als 150 Jahren sehr ähnliche Auflagen auf die Gemeinden gekommen sind. Also er schrieb Folgendes, folgende Richtlinien waren festzustellen, also ich zitiere, aufgrund der Empfehlung der Ärzte, dass das Versammeln großer Menschenmengen über längere Zeiträume, das frühe Verlassen des Hauses auf nüchternen Magen und das Einatmen der giftigen Morgenluft wahrscheinlich Cholera verursachen kann, stellen wir die folgenden Richtlinien auf. Also natürlich hat Rabbi Kiva Eiger sich auf die Erkenntnisse der damaligen Medizin gestützt, die noch im Gegensatz zu heute nicht so fortgeschritten waren. Man hat gemeint, dass wenn man am Morgen rausgeht, dann besteht die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mehr oder man muss immer etwas gegessen haben, ansonsten kann man eher von der Cholera erfasst werden. Und folgendes bestimmte Rabbi Kiva Eiger's Beis Din. Alle Synagogen, einschließlich der Männer- und Frauensektion, sollen nur zur Hälfte ihrer Sitzplätze belegt sein, sodass jeder zweite Platz leer ist. Das kennen wir sehr gut von heute auch. Um einen gleichberechtigten Zugang während der hohen Feiertage zu ermöglichen, wird die Hälfte der Beter an den beiden Tagen von Rosh Hashanah und die andere Hälfte an Yom Kippur teilnehmen, wobei der jeweilige Feiertag durch eine Lotterie bestimmt wird. Also man hatte wahrscheinlich keine Möglichkeit, mehrere Minyonim zu machen. Also hat der Rebbe Kiva Eiger bestimmt, eine Gruppe hat ein Minyan im Rosh Hashanah und die andere dann am Yom Kippur. Interessant ist noch, dass ein Polizist soll die Einhaltung überwachen, also nicht unbedingt jemand, der von der Gemeinde, nicht ein Gabbai, der von der Gemeinde eingestellt ist, weil der Gabbai, man weiß das, da kann Jankel kommen und Schmerl kommen und jeder kann sagen zu dem Gabbai, du kennst mich, wir sind doch Freunde. Und deswegen hat Rebbe Kiva Eiger darauf bestanden, dass es ein Polizist ist, jemand von der Stadt, um alles zu überwachen. Die Dauer des Gottesdienstes für Rosh Hashanah sollte 5 Stunden nicht überschreiten. Jede Eule le Teura, jede Aliyah sollte nur ein Mishaberach bekommen, nicht mehrere Mishaberachs. Und Piyutim sollten weggelassen werden und der Chasen sollte die Gebete nicht mit Melodien oder musikalischen Ausschmückungen verlängern. Das waren die Psokim et Takonis, also die Festlegungen des Rebbe Kiva Eiger. Und heute in der Zeit, in unserer heutigen Corona-Zeit, wurden diese Bestimmungen auch in vielen Orten übernommen. Ich möchte damit nur kurz sagen, auch für den weiteren Verlauf dieses Shius, das heißt nicht, dass ich sagen möchte, alles muss immer so getan werden, wie diese Rabbiner, die ich heute erwähne, auch alle Gemeinden hätten tun sollen. Ich glaube, jede Gemeinde hat gute Rabbiner, die für sie schauen und die richtigen Bestimmungen machen, zusammen mit dem Vorstand und den zuständigen Leuten. Aber wir sehen, dass auch Rebbe Kiva Eiger war bereit, sogar Piyutim wegzulassen und den Chasen nicht zu viel beten zu lassen, nicht singen zu lassen, für das Wohl, für das gesundliche Wohl der Menschen. Bitte die nächste Folie. Wir sehen im Hintergrund einen Schüler von Rebbe Kiva Eiger, einen anderen Rabbiner. Er hieß Rav Zvi Yaakov Mecklenburg. Er hat ein Peirush geschrieben, eine Erklärung auf den Chumash, also auf die Torah, Haksav Ve'Akabolo. Und auch er hat sich gerichtet an seinen Lehrer, an Rebbe Kiva Eiger. Was soll man machen für Königsberg? Er war Rabbiner in der Gemeinde Königsberg. Und auch dort übernahm er 1857 die Bestimmungen seines Lehrers. Und was zusätzlich er gemacht hat, das fand ich noch interessant, dass die Gemeinde sollte an zentralen Orten neben den Synagogen Stände mit jeweils 2 Ärzten stationieren, um die jüdische Bevölkerung über die Krankheit aufzuklären und bei Bedarf sofort zu helfen. Also hat der Rabbiner, der Rav Mecklenburg, dafür aktiv gesorgt, dass die Gemeinschaft, die wahrscheinlich nicht so viel wusste, was da die Behörden überhaupt schreiben und was sie sagen, aktives Ärzte gibt, die innerhalb der Kehille, innerhalb der Gemeinde Menschen darüber aufklären, damit sie verstehen, was es eigentlich auf sich hat mit dieser Cholera-Krankheit. Und auch er arbeitete dementsprechend sehr eng mit den staatlichen Behörden zusammen. Bitte die nächste Folie. Es gab weitere halachische Bestimmungen zu dieser Zeit. Wir sehen auf der rechten Seite zwei große Rabbiner des 18. Jahrhunderts. Einer ist Rav Eliezer Fleckeles, er hat geschrieben ein Responsum Tshuva Me'avo. Auf der rechten Seite unten ist der Rav Yecheskel Landau, der Neude Bi-Yehuda. Das war auch eine sehr wichtige rabbinische Persönlichkeit im aschkenasischen Judentum des 18. Jahrhunderts. Und auch die wurden konfrontiert mit Fragen, die eine Pandemie betrafen. Der Tshuva Me'avo, Rav Eliezer Fleckeles, wurde gefragt zum Beispiel, wie sieht es aus mit der Schutzimpfung am Schabbes gegen Pocken? Das war nicht die Frage von Cholera, sondern Pocken. Und Rav Eliezer Fleckeles, weil die Frage dort war, um ein bisschen auszuholen, die Frage war dort, es war nicht ganz klar, inwiefern diese Schutzimpfung überhaupt hilft oder hilft sie nicht. Und dann war auch nicht klar, wie weit es wirklich eine Gefahr gibt für gewisse Leute von dieser Pockenansteckung. Also es gab viele Unklarheiten, es gab keine einheitliche Stimme der Ärzte. Und deswegen musste er halachisch abwiegen, wie sieht es aus? Weil wenn man eine Impfung macht, macht man zugleich eine Wunde am Körper. Und am Schabbes darf man keine Wunden, man soll sowieso keine Wunden zufügen. Aber am Schabbes ist noch ein extra Verbot, keine Wunden zu machen. Und er diskutierte uns in seiner Tshuva, in seiner Response, wie kann man damit umgehen, dass man doch so eine Schutzimpfung machen kann. Und interessant ist dort, dass auch er sich auf die Fachärzte verlässt und sagt, dass man soll schauen, dass man wirklich einen Facharzt befragt. Und wir sehen auch in seiner Response, er bemerkt dort, dass auch zu seiner Zeit gab es verschiedene Ärzte, die mit Bakterien und Viren zu tun hatten oder zum damaligen Zeit mit solchen infektiösen Krankheiten. Man wusste noch nichts von Bakterien und Viren. Von Viren, dann gab es Hausärzte und er empfiehlt, geht zu den Profis, hört nicht immer alles, was jeder einzelne Doktor sagt, weil es gab da anscheinend sehr viele verschiedene Meinungen, sondern geht zu den professionellen Ärzten und lasst euch von denen beraten. Wenn ihr solche findet, dann lasst euch impfen mit der neuesten medizinischen Technik. Rabbi Cheske Landau, ihm wurde die Frage gestellt, wie sieht es aus mit Autopsien? Wenn jemand, Chas v'Sholom, gestorben ist, kann man eine Autopsie machen am Körper, um andere Menschen heilen zu können, wenn man feststellen kann, was der Krankheitserreger ist. Der Neude Bi-Yehuda hat sich damals nicht direkt auf eine Pandemie bezogen, sondern eine allgemeine Frage über die Autopsien. Aber der Chazon Ish war einer der größten Poskim, der größten Rabbiner nach der Gründung des Staates Israel aus Bnei Brak, hat das charedische Judentum sehr stark etabliert und geformt. Und der Chazon Ish bezieht die Response von Rav Yecheskel Landau mit der Autopsie auf einen Fall von Pandemie und sagt, dass im Falle von Pandemien, wenn man die Information aus dem verstorbenen Körper braucht, ist sogar halachisch eine Autopsie erlaubt, weil man durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse direkte Lebensrettung leisten kann für die Menschen, für die es eine Gefahr gibt. Können Sie bitte weitermachen? Hier haben wir das Responsum von Rav Fleckeles vom Tshuva Me'avo. Ich lese kurz vor über die Schutzimpfung. Er schreibt, wenn der nichtjüdische Arzt am Schabbes kommt und es kann nicht bis morgen warten und man kann ihn auch nicht mit Worten überreden oder mit Geld bestechen, dass er nicht am Schabbes kommt. Also wir sehen auch hier, dass Rav Fleckeles möchte nicht unbedingt das am Schabbes machen. Er meint, vielleicht kann man das auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann kann er, der Arzt, das Kind auf seinen Schoß halten und der Yehudi soll ihm nicht dabei helfen, sondern der Arzt soll das selber machen. Und wenn auch das nicht möglich ist, so kann man auch hierbei erleichtern, da es hierbei kein Torahverbot gibt bei dieser Spritze. Und ich sprach mit einem erfahrenen Doktor aus unserer Gemeinde und er sagte mir, dass man die Impfung mit einer Nadel macht und sogar kein Tropfen Blut kommt. Also was interessant ist in diesem Responsum, ist natürlich erstens, dass er versucht, Wege zu finden, wie man doch diese Impfung machen kann. Nichtsdestotrotz, und da möchte ich etwas ausholen, versucht er, das Verbot zu minimieren. Also in der jetzigen Corona-Zeit wurde immer von Leuten argumentiert, ja, es ist doch Pikuach Nefesh. Und Pikuach Nefesh ist wie so eine Carte Blanche, wie eine weiße Karte, alles zu erlauben, um das Leben der Menschen zu retten. Aber im halachischen Diskurs funktioniert das nicht so einfach. Pikuach Nefesh ist nicht gleich Pikuach Nefesh. Man muss wirklich verstehen, und dafür braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Poskim, den halachischen Entscheidern und der Ärzte, wie groß ist wirklich die Gefahr. Wie kann die Gefahr übermittelt werden? In welchen Fällen besteht eine Gefahr? Also Rabbiner machen es sich nie leicht, einfach zu sagen, ach, Pikuach Nefesh, also lösen wir einfach alles aus und erlauben einfach alle Schutzvorkehrungen. Nein, für einen verantwortungsvollen Rabbiner, so wie der Tshuva Me'avo, braucht es eine Analyse, eine Situationserkennung. Gibt es wirklich die Gefahr? Wie weit ist die Gefahr? Und so weiter. Gibt es Wege, wie man trotzdem sich schützen kann, ohne Halachot zu brechen? Das war alles wichtig für jeden halachischen Diskurs. Deswegen ist es, finde ich, sehr unverantwortlich, wenn man immer ganz schnell mit der Pikuach Nefesh-Pistole kommt und sagt, ist doch Pikuach Nefesh, soll dir doch alles auf einmal erlauben. So funktioniert Halacha nicht. So geht es nicht. Natürlich, wenn eine konkrete Gefahr da ist und Menschen wirklich sterben, ist Pikuach Nefesh. Aber wie gesagt, es braucht einen halachischen Diskurs und ist nicht einfach so leicht zu erlauben und auf die leichte Schulter zu nehmen. Es geht hier nämlich um das Brechen von Halochis, was für Menschen eine schreckliche Sache ist. Und Chas v'Sholom eine Halacha bricht. Deswegen muss alles gut abgewogen werden. Und auch hier sehen wir, dass der Tshuva Me'avo sich mit Ärzten beraten hat. Und wie ich vorher gesagt habe, schreibt er das in seiner Stadt Prag. Gab es viele Ärzte, die sich widersprochen haben. Und deswegen empfiehlt er sich nur mit solchen Ärzten zu beraten, die auch eine Expertise haben im Bereich dieser Krankheiten und nicht einfach Zahnärzte sind zum Beispiel, aber ihre Meinung zu solchen Krankheiten auch äußern. Gehen wir weiter zur nächsten Folie. Diese Folie können wir überspringen. Das ist nur zur Information, wer möchte, das ist der Ausschnitt aus dem Chazon Ish, wo er klar schreibt, dass der Neude Behuda, die Fall der Autopsie, auch bei Dever, also bei Pandemien, anwendbar ist, wenn dadurch man Menschen retten kann. Gehen wir weiter, die nächste Folie. Eine weitere Sache, außer den halachischen Bestimmungen, die die Rabbiner in Ashkenaz bestimmt haben, was auch natürlich selbstverständlich ist, was kann man am Schabbos machen, was nicht, wie sieht es aus mit Yom Kippur, wann kann man essen, wann nicht und so weiter, gab es noch eine weitere Ebene in der Zeit einer Pandemie, nämlich Gemilus Chesed, Gemilus Chassodim. Wie kann man Menschen unterstützen, finanziell in dieser Situation? Und Rabbi Kiva Eiger, auch hier wieder sehr aktiv, im Falle dieser Pandemie, dieser Cholera-Pandemie, schrieb an Rav Eliyahu Gutmacher folgende Worte. Seine Ehren sollte für jede Person von klein bis groß, sogar für Kleinkinder im Mutterleib, 6 große Münzen sammeln. Das heißt, alle mussten Zedoke geben, sogar schwangere Frauen sollten ein bisschen mehr Zedoke geben und daraus sollte seine Ehren die Rettung von Leben finanzieren. Und wenn seine Ehren wünschen, mir diese Summe zu schicken, um Leben zu retten, werde ich es vom ganzen Herzen tun. Und das Geld wird an die Bedürftigen verteilt werden. Also mit anderen Worten hat Rabbi Kiva Eiger verstanden, dass im Falle einer Pandemie geht es nicht nur, dass die Rabbiner entscheiden, was am Schabbos erlaubt ist und was verboten ist, oder ob man am Yom Kippur essen kann oder nicht, sondern auch sogar aktiv werden, wenn es darum geht, Fürsorge zu leisten. Chesed von Menschen waren genauso wie auch heute von den Einschränkungen, die damals herrschten, finanziell in den Ruin gebracht. Und deswegen sah Rabbi Kiva Eiger die jüdische Gemeinde in der Pflicht, diesen Menschen auch finanziell zu helfen. Und da haben wir vorher schon erwähnt, dass er vom Kaiser Friedrich Wilhelm III. Sogar einen Orden bekommen hat, insbesondere, dass sein Finanzplan, den er erstellt hat, nicht nur für die jüdische Gemeinschaft benutzt worden ist, sondern er sogar auf die nicht-jüdische Gemeinschaft, die auch die Gemeinde sie unterstützt hat. Das hört sich für uns heute selbstverständlich an, aber in der Zeit von Rebbe Akiva Eiger war das eine sehr neue Sache, dass eine jüdische Gemeinde Zdocke sammelt, Geld sammelt, um auch nicht-jüdische Institutionen zu unterstützen, auch diesen Menschen zu helfen im Kampf gegen die Pandemie. Und wie schon erwähnt, wurde er vom Kaiser Friedrich Wilhelm sehr gelobt und ausgezeichnet, und das ging in die Geschichte ein von seinem großen Einsatz, den Rabbi Akiva Eiger geleistet hat in der Zeit der Cholera-Pandemie. Bitte die nächste Folie. Hier haben wir einen Ausschnitt von einer früheren Zeit aus dem Verein Gmilus Chesed, also dem Verein Birkuch Cholim, des Berliner Birkuch Cholim Vereins aus 1750. Da wütete auch eine Pandemie in der Zeit. Und der Birkuch Cholim Verein, normalerweise sind ja Birkuch Cholim Vereine sehr eingeschränkt für die Mitglieder des Birkuch Cholim, hat weitere Gemeindemitglieder mobilisiert, damit nicht die Meinung entsteht, als würden nur die Gemeindeverantwortlichen sich um die Menschen kümmern müssen, sondern es muss die ganze Kehille tun. So schrieben sie in ihren Bestimmungen: Wir haben uns bereit erklärt, die Gemeinde zu mobilisieren, alle Kranken zu besuchen, es sei denn, sie leiden an bestimmten ansteckenden Krankheiten, von denen man sich, Gott bewahre, distanzieren muss. Also sehen wir hier, auch hier hat man in Aschkenas gesagt, wir müssen schauen, dass die ganze Kehille, die ganze Gemeinde Anteil nimmt an den Krankenbesuchen, nicht nur die 5 oder 10 Leute, die jede Woche Birkuch Cholim leisten und die anderen sagen, ah, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern sollen doch die Arbeiter der Gemeinde das tun. Sehen wir hier in diesem Takonis, in diesen Bestimmungen, dass es die Verantwortung der ganzen Kehille ist, dafür zu sorgen, Menschen zu besuchen und ihnen Kraft zu geben, wenn sie krank sind in der Zeit dieser Pandemie. Gehen wir weiter. Ein weiteres Element, und das, als ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, was mich sehr beeindruckt hat und ich noch sehr interessant war, war außer dem Pikuach Nefesh, dem physischen Pikuach Nefesh und der Rettung menschlichen Lebens, haben die Rabbiner aus Aschkenas auch den psychologischen Schaden mit in ihre halachischen Entscheidungen mit einbezogen. Darunter ist der Chassam Sofer. Der Chassam Sofer war Rav Moshe Sofer, einer der größten Rabbiner der letzten 250 Jahre, ein Schwiegersohn von Rebbe Akiva Eiger, von dem wir vorher gesprochen haben. Und der Chassam Sofer wurde gefragt, wie sieht es aus mit Kiddush Levona? Also man macht ja einmal im Monat, man sagt einen Segen über die Levona, über den Mond, dass der Mond sich erneuert, aber es gibt eine Frist, bis wann man diesen Segen sprechen kann. Der ist normalerweise bis zur Mitte des Monats. Aber es gab eine Gemeinde, wo die erste Monatshälfte der Mond nicht zu sehen war. Und die Kehille war sehr traurig darüber. Die Gemeinde wollte sehr diesen Segensspruch sprechen, diese Tfile, diesen Kiddush Levona sagen. Aber erst, wo die Levona sichtbar geworden ist, war am 16. des Monats, was schon viel zu spät war, für Kiddush Levona. Man macht nicht am 16. Tag des Monats diesen Segen. Und der Fragesteller, ich glaube, das war der Rabbiner von Krakau, er schrieb eine Frage an den Chassam Sofer: Kann man trotzdem Kiddush Levona machen am 16. des Monats, damit die Leute psychologisch aufgerichtet werden, damit sie sich gut fühlen und zufrieden fühlen, dass sie jetzt eine Mitzwe gemacht haben, oder kann man das nicht? Und da schrieb der Chassam Sofer Folgendes: Und da die Mehrheit sehr darunter leidet, wenn es schlechte Omen gibt, also die Leute haben ein schlechtes Simmen, schlechtes Zeichen befunden, dass man die Hälfte des Monats kein Kiddush Levona sagen konnte. Und es ist bekannt, dass die Ärzte während einer Pandemie warnen, dass man nicht traurig sein sollte und sich keine Sorgen machen sollte. Deshalb hat er sie beruhigt, also der Fragesteller hat sie beruhigt und ihnen erlaubt, auch in der Nacht des 16. den Mond zu segnen. Und an diesem Abend war der Himmel klar Und hunderte Personen konnten den Segen sprechen und waren sehr glücklich darüber. Und Rebbe Kiveiger wird gefragt, ob das richtig ist. Und Rebbe Kiveiger, Entschuldigung, der Chassam Seufer wird gefragt, ob das richtig ist. Und der Chassam Seufer gab diesem Fragesteller recht, hat gesagt, in diesem Fall gibt es eine einzige halachische Meinung, die sagt, man darf am 16. sogar Kiddush Levona machen, obwohl wir auf diese Meinung uns nicht verlassen, aber im Falle der Pandemie, um den Menschen Glück zu bringen, um sie psychologisch sie aufheben zu lassen, hat der Chassam Seufer das erlaubt. Dann sehen wir schon, dass schon damals auch der psychologische Zustand einer Person während der Pandemie auch in den halachischen Diskurs mit eingeflossen ist. Bitte die nächste Folie. Jetzt außer diesem Responsum vom Chassam Seufer über die Kiddush Levone finden wir im aschkenasischen Raum einen interessanten Minhag. Während einer Pandemie eine Hochzeit zu machen auf dem Beis Olam, auf dem Friedhof. Das mag für einen oder anderen sehr merkwürdig klingen, aber tatsächlich gab es Kehilles in Aschkenas, in zwei kleineren Dörfern in Südbayern gab es das, dann gab es in Preußen, in einem kleinen Dorf, gab es den Minhag, dass man während der Pandemie sowohl ein Chosse, eine Kalle nimmt, die beide Waisenkinder sind und Dafke müssen es Waisenkinder sein, aber man bringt sie auf den Beis Olam und macht dort die Chassene. Und was war der Grund für diesen merkwürdigen Minhag? Und der Grund wird genannt, das sehen Sie hier, ich habe hier die Quelle gebracht, das Oize Minhoge Yeshurun, das ist ein Buch, welches verschiedene Minhogim aus Aschkenas wiedergibt. Und da wurden verschiedene Gründe gebracht, warum man die sogenannte schwarze Chassene gemacht hat. Der eine Grund ist, weil man Chesed übt. Waisenkinder miteinander zu vermählen und für sie eine Chassene zu finanzieren. Wieder zurück. Noch. Hier, ja. Wieder nach vorne. Ja, hier. Die Chassene für Waisenkinder zu finanzieren, gilt als ein großer Chesed. Und man hat gehofft, dass im Verdienst dieses großen Chesed, was er mit den weisen Kindern getan hat, Hashem sich unser erbarmen wird und die Pandemie aufhören wird. Das war ein Grund. Also im Schuss von im Verdienst dieser Chassene gibt er uns Arichas Yomim, gibt er uns ein langes Leben. Aber es gibt noch einen zweiten Grund und den fand ich ganz besonders interessant im Kontext des psychologischen Wertes, dass indem man eine Chassene macht auf einem Ort, wo gestorbene Menschen liegen, stellt man Leben und Freude, die Gründung einer neuen Familie, gegenüber dem Tod und sagt, das Leben überwindet den Tod. Wir wollen nicht den Tod feiern, sondern wir wollen das Leben feiern und diesen starken Gegensatz uns vor die Augen führen. Das heißt, es ging auch bei diesen schwarzen Chassenes, die Menschen von der Trauer wegzubewegen, weil wahrscheinlich die Menschen viel Zeit auf dem Beis Olam verbracht haben, in Zeiten dieser Pandemie, und anstelle dessen den Beis Olam zu einem Ort einer neuen Familiengründung zu nützen. Und ich habe gelesen, dass diesem Jahr sogar in Israel, ich glaube, das war in Bnei Brak, gab es Leute, die eine schwarze Chassene gemacht haben, wo Waisenkinder auf dem Bnei Brak Beis Olam vermählt worden sind. Das fand ich noch einen interessanten Minhag. Darunter, zusätzlich hat man auch zur selben Zeit die Seamus begraben auf dem Beis Olam, auch als ein Minhag zur Zeit der Pandemie, um zu zeigen, so wie wir uns um unsere Schriften kümmern und sich einfach so wegschmeißen, sondern sie ehrwürdig begraben, bitten wir Hashem darüber, dass er unsere Körper, dass er sie behütet und sie schützt und sie nicht krank werden. Das war der Grund dieses sehr interessanten Minhag. Gehen wir weiter. Eine andere Frage, die gestellt worden ist, das war an den Schwuss Jakob. Der Schwuss Jakob war Rabbiner Jakob Reischer aus Ansbach und Worms, auch ein großer Rabbiner von der Rabbanei Aschkenas. Und es ging darum um den folgenden Fall. Es gab eine Person, die ist verstorben und diese Person wollte in den Kibre Ovois beerdigt werden, also in dem Beis Olam von seiner Familie. Aber die örtlichen Behörden haben gesagt, dass der Verwesungsprozess, also wenn man ihn bringen würde von dem Ort, wo die Person verstorben ist, zu dem Ort, wo der Kivri Oveis ist, im Verwesungsprozess besteht die Gefahr der Ansteckungen. Deswegen wäre da die einzige Möglichkeit, wäre den Leichnam mit einer Mixtur zu bearbeiten, die den Verwesungsprozess so beschleunigt, dass die Krankheiten nicht weitergetragen werden können. Und der Schluss Jakob wurde gefragt, kann man sowas machen? Kann man eine Person in einer Zeit einer Pandemie mit diesen Mitteln, die damals da waren, bearbeiten? Wobei wir ja wissen, wir können an gestorbenen Körpern keine Dinge unternehmen, sicher nicht etwas, was die Verwesung beschleunigt. Können wir das machen mit den Bestimmungen des Staates, aber dafür dann die Person im Kivur Oveis begraben? Und auch er hat sich verlassen auf einen Raschbo. Der Raschbo, das ist ein Kommentator aus dem Mittelalter, eine sehr wichtige halachische Quelle. Er hat sich auf ihn verlassen, hat es erlaubt. Und dieser Schwuss Jakob wurde auch heute angewandt, wenn es darum ging, wo Leute zum Beispiel aus den USA verstorben sind mit Corona. Und in der Anfangsphase der Corona-Zeit man noch nicht genau wusste, wie wird dieses Virus weitergetragen von verstorbenen Körpern, musste man verschiedene Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn man den Mess transportiert hat nach Eretz Yisrael. Wenn jemand zum Beispiel in Israel beerdigt worden wollte, hat man diesen Schwuss Jakob als eine der Quellen genommen und gezeigt, dass wenn man sogar Dinge machen muss am verstorbenen Körper, um in Israel beerdigt zu werden, weil die Beerdigung in Israel hat einen höheren Wert als die Beerdigung in Chutzlaretz, deswegen wir auch Leute aus einem Grab herausnehmen können, um sie in Israel zu beerdigen. Und man hat sich auf diesen Schwuss Jakob verlassen, der das zu seiner Zeit erlaubt hat. Gehen wir weiter. Der Ramor auf Moshe Isserles, die halachische Autorität von Ashkenaz, für das aschkenasische Judentum, der aschkenasische Kommentar zum Shulchan Aruch, er spricht auch über Pandemien. Und er betont die Wichtigkeit, sich in Acht zu nehmen und nicht leichtsinnig zu sein, wenn es um die Gefahr der Pandemie geht. So schreibt er im Shulchan Aruch, am Ende von Hilchos Taroivus, da ist die Rede von verschiedenen Sachen, die unsere Weisen wegen Gefahren verboten haben. Da schreibt er, und sie schrieben noch, dass man aus einer Stadt, wo eine Pandemie wütet, fliehen sollte. Und man sollte am Anfang der Seuche, nicht am Ende der Seuche fliehen, das ist klar, weil am Anfang der Seuche ist man noch nicht verseucht. Am Ende der Seuche kann sein, dass man die Seuche mitträgt, wenn man dann in andere Orte geht. Also wenn man flieht, soll man das am Anfang tun. Und von all diesen Dingen sollte jemand, der auf sein Leben achtet, sich entfernen. Und es ist verboten, sich auf Wunder zu verlassen oder sein Leben in Gefahr zu bringen. Das sind starke Worte vom Ramon. Ich lese es auf Loschen Koidisch, weil ich finde die Worte so stark. Und jemand, der auf seine Seele Acht gibt, soll sich entfernen. Es ist verboten, sich auf Wunder zu verlassen, zu meinen, weil man gewisse Sachen tut und beschäftigt ist mit einer Mitzwe in diesem Moment, wird der Kodesh Baruch Hu den Menschen retten. Es gibt übrigens aus der Zeit vom Ramon, aber auch später sehr interessante Responsen zu der Frage von Ein Säumchen Alanes, darf man sich auf ein Wunder stützen oder ein Mensch, der äußig bei Mitzwe ist, wird nicht Ein Yodah Dovara. Die Gemara sagt, jemand, der eine Mitzwe macht, wird Schlechtes nicht erfahren. Ja, deswegen gibt es Menschen, die meinen, wenn man mit einer Mitzwe beschäftigt ist, hat die Pandemie keinen Einfluss. Aber die Responsen aus der damaligen Zeit, insbesondere aus Italien zum Beispiel, erklären eine Länge, dass diese Regel, dass man ein Mensch, der eine Mitzwe macht, vom Bösen nicht beeinflusst wird, also von der Pandemie, von der Krankheit, gilt nicht im Falle einer Mageifa, gilt nicht im Falle einer Pandemie, weil, wie die Gemara in Bava Kamma sagt, im Falle einer Pandemie ist der Malach HaMoves unterwegs und er unterscheidet nicht zwischen Tzadik und Roshe. Er macht keinen Unterschied, wer gerecht ist oder wer ungerecht ist. Die Pandemie kann leider alle treffen. Und aus diesem Grund sagt der Moshe Isserles, ein Zäumchen Alanes, man soll nicht meinen, dass Hashem den Menschen irgendwie besonders bewahren soll. Man soll das Seine machen. Und dann mit Hashem hoffen, dass Hashem den Menschen retten wird. Aber die Pflicht, sich davon zu entfernen, die besteht. Und weiter schreibt er im Shulchan Aruch und Choshen Mishpat, in Shmiras HaNefesh, das ist die untere Quelle, schreibt er so, und bei jedem Hindernis, welches Lebensgefahr mit sich bringt, ist es ein Mitzvah Asay, eine positive Mitzvah, dieses zu entfernen. Jedes Hindernis soll entfernt werden, um sich davor zu hüten, weil es geschrieben steht, hüte dich und hüte dein Leben. Und wenn man die Hindernisse nicht entfernt, jemand sieht, es gibt ein Michscheul, es gibt ein Hindernis, aber entfernt es nicht, sondern man lässt es sein, sagt, ach, nicht gefährlich, und man Menschen so in Gefahr bringt, so hat man das positive Gebot übertreten, also man hat sich nicht gehütet, und das negative Gebot, bringe kein Blut über dein Haus, übertreten. Ja, also man hat Menschen in Lebensgefahr gebracht, und der Ramon, das ist Shulchan Aruch, Entschuldigung, die zweite Quelle ist der Shulchan Aruch, also auf Yosef Karo schreibt es, der Mensch, der das tut, bringt Menschen in Gefahr und übertritt somit Torah-Verbote, außer dass noch dazu kommt, wenn man aktiv jemanden in Gefahr gebracht hat, man eventuell sogar als Mörder gelten kann. Gehen wir weiter. Außer den halachischen Entscheidungen, außer den psychologischen Regelungen, um Menschen psychologischen Chizuk zu geben in der Zeit an der Pandemie, selbstverständlich haben die großen Rabbonim auch Gebete festgelegt, Tfilis und Kameos. Eine Kameo, das ist ein Amulett, Alpi Kabole, nach der Kabbalah, können Amulette, wenn sie von einem Mumche, ein Mumche ist jemand, nicht irgendein Händler auf dem Schuk in Israel, der einem gern mal so für $15 ein rotes Armband verkauft, sondern eine Kameo ist etwas, was von einem Experten geschrieben ist, von einem echten Kabbalisten geschrieben worden ist und die auch ein Menschen bewahren kann. Und der Rav Eliyahu Gutmacher, wir haben vorhin den Rav Eliyahu Gutmacher erwähnt, war so ein Mumche, er hat Kameos geschrieben, er hat Amulette geschrieben zu seiner Zeit der Cholera-Pandemie und die waren sehr weit verbreitet in Aschkenas und viele Menschen kamen zu ihm, um diese Amulette zu bekommen. Hier können Sie so ein Amulett sehen, wie es von innen ausgesehen hat. Man hat es normalerweise am Hals zum Beispiel getragen. Und die Worte, wenn Sie sie lesen, diese Worte haben nur für einen Menschen, der kabbalistisch geschult ist, eine Bedeutung, weil es gibt keine wörtliche Übersetzung für diese Worte. Es sind Kombinationen von verschiedenen Buchstaben, die dann den Menschen helfen sollen, von dieser Krankheit bewahrt zu werden. Also außer den Kameos haben auch die Rabbonim natürlich vieles festgelegt, Gebete festgelegt. Bitte die nächste Folie. Hier sehen wir zum Beispiel ein Gebet, welches der Rabbiner von Würzburg festgelegt hat, Rav Avrom Bink. Wir sehen das, Sie können das oben sehen mit den dick geschriebenen Buchstaben. Avrom Bink hat das festgelegt gegen die Cholera. Es ist interessant, man nannte die Cholera, hat man ein Wortspiel gemacht im Loschen Koidisch, hat man genannt Cholera, das ist die böse Krankheit, hat man die Cholera so genannt. Und dieses Gebet zum Beispiel wurde nach der Schmone Esre in Schul gesprochen, in Abwechslung mit dem Chasen jeden Tag. Und heute in der Nationalbibliothek in Israel sind ungefähr 30 solcher verschiedene Gebete vorhanden, die in der damaligen Zeit entstanden sind, die man in Schul gesprochen hat. Ich finde es noch interessant, dass mir ist jetzt nicht bekannt, dass in dieser Pandemie es Gebete gibt, vieles gibt, die in einem weiteren Rahmen in den Schuls gesprochen werden oder dass jemand solche vieles festgelegt hat. Ich kann mir vorstellen, es gibt sicher Kehilles, die solche vieles festgelegt haben, aber dass es so eine breite Öffentlichkeit bekommen hat, dass wir zum Beispiel jeden Tag oder am Schabbos oder so diese Tfilis sprechen, das weiß ich jetzt nicht, ist nicht aufgefallen. In der IGB zum Beispiel machen wir jeden Tag Tehillim nach dem Davnen für die kranken Menschen der Kehille, aber auch für die kranken Menschen der Pandemie. Aber jede Gemeinde kann selber schauen, ob das für sie sinnvoll ist. Aber wir sehen, dass die Rabbonim wollten auch mit Tfilot, mit Tfilis, die Menschen dazu anspornen und zu Hashem zu davnen, zu beten, damit diese Pandemie endlich aufhört. Gehen wir weiter. Ich möchte kurz zum Fazit kommen. Was sehen wir zusammenfassend aus den Quellen, die wir heute gesehen haben? Wie gingen die Rabbonim von Aschkenas mit diesen Pandemien um? Bevor ich zu dem Fazit komme, möchte ich zwei wichtige Dinge sagen. Erstens, ich habe in den Quellen, wo ich das vorbereitet habe, keine Quelle gefunden, wo sich jemand gegen diese Dinge gestellt hat. Und das fand ich sehr spannend. Also es gab jetzt keine Stimmen, die gesagt haben, alles, was die Ärzte da sagen, ist irrelevant und wir machen einfach ganz normal weiter und wir sehen, was passiert. Also das habe ich einfach nicht gesehen. Sollte jemand von Ihnen jemals sowas gehört oder gesehen haben, wäre ich sehr gespannt zu wissen, welche Rabboni waren das, die da gesagt haben, dass man doch weitermachen sollte und sich nicht hüten sollte. Das wäre noch interessant. Also es sieht aus wie, es war unisono, haben die Rabbonim damals gesagt, Kulom Beyachat, dass man soll sich hüten, man soll aufpassen, man soll sich an die Regeln halten, auch wenn man nicht unbedingt alle Regeln in ihrer Tiefe verstanden hat, konnte man sich mit Ärzten beraten und so weiter. Also wir sehen folgende Verantwortung hat das Rabbinat in Aschkenas übernommen. Erstens haben die Rabbonim geschaut, dass die gesetzlichen und medizinischen Auflagen, Vorgaben, dass sie eingehalten worden sind. Sie haben das auch tatkräftig in ihren Gemeinden umgesetzt. Zweitens haben sie sich auf die halachische Fragen beantwortet und geschaut, dass alles gut abgewogen ist, nicht gleich sofort mit Pikuach Nefesh argumentiert, aber geschaut, dass alles verantwortungsbewusst entschieden worden ist. Eine weitere Sache ist, das habe ich jetzt nicht geschrieben, aber wir haben das vorher erwähnt, dass man hat kooperiert mit den Behörden und man hat Polizisten aufgestellt, um zu schauen, dass alles mit Recht und Ordnung verläuft. Und die dritte Sache ist, man hat den Leuten Chizuk gegeben, hat ihn gestärkt in ihrem psychologischen Zustand. Man hat die finanzielle Situation versuchen zu klären innerhalb der Kehle, auch außerhalb der Kehle und so den Menschen zu helfen. Also hat man für das geistige wie auch für das physische Wohl der Menschen gesorgt und in diesem Sinne haben die Rabbonim ihre Aufgabe versucht zu erfüllen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das sehen, wenn man die heutigen Medien liest und man leider viele Medien gegen religiöse orthodoxe Gemeinschaften zum Teil sogar gehetzt haben. Wenn man das sieht, dann sieht man, dass in Aschkenas zumindest, aber auch in Osteuropa, es gibt ja Geschichten von Avisroel Salanter, ich wollte jetzt darauf heute nicht eingehen, wie er mit der Cholera-Pandemie umgegangen ist, sehen wir aber, dass wie verantwortungsbewusst man damit umgegangen ist und das auch ein Zeichen sein kann für die heutige Zeit, wenn man sich in diesen Quellen, wenn man sich da mehr reinlesen würde. Und es ist auch wirklich so, dass es gab heutzutage viele große Rabbonim, ein Beispiel zum Beispiel Rav Osher Weiss, einer der großen Poiskim, der großen halachischen Entscheidung in Eretz Yisrael, der ganz klar und ganz scharf die Menschen zurechtgewiesen hat, wenn sie sich nicht dran gehalten haben und wieder, immer wieder auf halachische Anweisungen sich gerichtet hat, gesagt, wie wichtig es ist, sein Leben zu behüten. Und insbesondere liegt es ja in der Verantwortung der rabbinischen Führung, das Leben der Menschen hier zu retten. Und ich möchte mit Ihnen einen interessanten Messias Yeshorim teilen. Der Messias Yeshorim, obwohl er nicht direkt über Pandemie spricht, aber er spricht über die Verantwortung der religiösen Führer einer Gemeinschaft. Und er schreibt Folgendes. Der Messias Yeshorim schreibt, dies sind die wahren Hirten Israels, die der Ewige liebt, die sich für seine Herde aufopfern und danach streben, dass es ihnen in allen Hinsichten friedlicher geht. Ein Rabbiner oder ein rabbinischer Führer, ein geistlicher Führer, hat die Pflicht zu schauen, dass es den Menschen gut geht. Und sie sind immer darauf bedacht, für sie zu beten, das Davnen, und die bösen, schweren Dekrete zu annullieren und die Tore der Barmherzigkeit für sie zu öffnen. Dies ist es, was bezüglich dem Hohepriester gesagt worden ist, dass er für seine Generation hätte beten sollen, dies aber nicht getan hat. Was der Messias Shori meint, ist die bekannte Gemorre in Makkes, die sagt, warum musste der Kohen Godol sterben, damit jemand, der jemanden aus Versehen getötet hat, aus diesem Ir Miklat, aus der Zufluchtsstadt herausgehen sollte? Weil in der Teure steht, wenn jemand jemanden aus Versehen getötet hat, musste er in eine Zufluchtsstadt gehen, eine Ir Miklot. Und dort musste die Person verweilen, bis der Kohen Gadol gestorben ist. Fragt die Gemara, warum? Was hat das zu mit dem Kohen Gadol? Der Kohen Gadol hat nichts gemacht. Sagt die Gemara, doch, der Kohen Gadol hätte für seine Generation beten sollen, dass keine Menschen getötet werden. Und er hat das nicht gemacht, deswegen trägt er die Verantwortung. Das heißt, die geistige Führung muss schauen, dass es keinen Tod gibt innerhalb der Gemeinde. Und damals war innerhalb von ganz Israel, was für eine hohe Verantwortung hatte dieser Kohen Gadol zu tragen. Und weiter führt der Messias Jeschorim aus. Und das heißt genauso, dass einst ein Mann, der 3 Parse von Rabbi Yeshua ben Levi entfernt wohnte, von einem Löwen gefressen worden ist und der Prophet Eliyahu dem Rabbi Yeshua ben Levi nicht erschienen ist. Also was er hier meint ist, dass in der Nachbarschaft von Rabbi Yeshua ben Levi hat ein Löwe einen Angriff gemacht auf eine Person, hat die Person getötet und Eliyahu Anavi ist ihm nicht erschienen, dem Rabbi Yeshua ben Levi. Warum nicht? Weil anscheinend Rabbi Yeshua ben Levi es nicht genug eingesetzt hat, dass es keinen Tod gibt in seiner Nähe, in seinem Umkreis, wo er der Rabbiner war. Das heißt, es liegt die Verantwortung bei der geistigen Führung zu schauen, dass es keinen Tod gibt, Chas v'Sholem, innerhalb einer jüdischen Gemeinschaft. Und deswegen umso mehr man bedacht sein muss, dass die Menschen leben sollen und Chas v'Sholem nicht sterben sollen. Gehen wir auf die nächste Folie. Die nächste Folie ist die letzte Folie, und da kommen wir zum Schluss. Ich möchte schließen mit der Würdigung einer Person, die vielleicht vielen von uns nicht bekannt ist. Zu mir zumindest war die Person nicht bekannt, bis ich mich mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, nämlich Dr. Waldemar Hafkin. Dr. Waldemar Hafkin, das ist der Mann, den Sie hier im Foto sehen können, ist ein Jude, der geboren ist in Odessa, und konnte aber im 19. Jahrhundert seinen wissenschaftlichen Werdegang nicht ausüben, weil er ein frommer Jude war und am Schabbes nicht studieren konnte und diverse Sachen nicht machen konnte, weshalb es ihm verwehrt war, im damaligen Zarenreich sich wissenschaftlich weiterzuentwickeln. So ging er nach Paris, er war auch in Basel. Übrigens, er hat studiert an der Uni Basel unter Hugo Schiff. Dann war der Universität in Paris unter Louis Pasteur, also bei den Nobelpreisträgern. Also hatte gute Lehrer. Und er war ein Mediziner, der sich auf Bakteriologie konzentriert hat. Ich sehe, dass die Folie gerade weg ist. Ja, also, Herr Waldemar Hafkin ging 1993, Moment, jetzt ist die Folie wieder weg. Gehen Sie vielleicht, ja, lassen Sie das so, ja, lassen Sie das so, genau. Also er ging 1993 nach Indien, wo er 45.000 Menschen gegen die Cholera impfte und reduzierte dadurch die Todesrate um 70%. Heutzutage gilt er in Indien als Held. Es gibt das Forschungsinstitut, das nach Waldemar Hafkin benannt ist. Und er war ein frommer Jude aus Osteuropa, der, wie gesagt, einer der Pioniere war in dem Impfstoff gegen die Cholera. Er hatte ein sehr nahes und warmes Verhältnis mit Avcheskel Abramsky. Das war ein Rabbiner, der später war in London, der Basin von London. Und es gibt ein schönes Zitat von Avcheskel Abramsky, das er zitiert den Waldemar Hafkin, der gesagt hat, jeder kann eine Universität gründen. Aber die Yeshiva ist eine besondere jüdische Erfindung, da sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern ein wesentlicher Bestandteil für das Überleben des jüdischen Volkes ist. Sodass er nach seinem Ableben, der Dr. Waldemar Hafkin, fast sein gesamtes Vermögen an die Yeshivot in Osteuropa gespendet hat. Er ist übrigens begraben in Lausanne, also ist hier bei uns in unseren Breitengraden da, aber leider weil anscheinend ist er nicht so berühmt und doch hat er sehr vieles geleistet, wenn es um die Bekämpfung gegen die Pandemie gilt. Und wie gesagt, war ein Pionier auf diesem Gebiet und hat viele Menschenleben gerettet. Und ich möchte enden mit etwas, was er als Mensch vom Fach gesagt hat. Rav Cheskel Abramsky zitiert ihn. Es gibt übrigens noch, außer den Berichten von Rav Cheskel Abramsky, gibt es noch einen Aufsatz, den Waldemar Hafkin geschrieben hat. Ich empfehle Ihnen diesen Aufsatz wärmstens zu lesen. Er heißt A Plea for Orthodoxy. Das heißt ein Plädoyer für die Orthodoxie. Und man kann es online sogar finden, diesen Aufsatz. Und er beschreibt dort das Wunderschöne an der Orthodoxie und warum er trotz der vielen Schwierigkeiten, die sein wissenschaftlicher Weg ihm gelegt hat, immer treu geblieben ist, der Teure und der Haloche, und immer geschaut hat, dass er gemäß der Tora lebt. Und er beschreibt auch da seine Erfahrungen aus Indien, wie das ihn als religiösen Menschen motiviert hat, die Menschen dort zu retten. Und Rav Cheskel Abramsky bringt ihn, den Waldemar Hafkin, wo er die Bakterien mit einer Gemorre vergleicht. Die Bakterien sind ja winzige Wesen, die auch Teil der Schöpfung sind. Und es gibt eine interessante Gemorre in Gittin. Sie erzählt über den Titus. Titus war ja die Person, die den zweiten Beis Hamikdash zerstört hat. Und die Gemorre sagt, dass Titus gegen Hashem gewütet hat, hat gesagt, Hashem, siehst du, ich bin stärker als du, ich habe den Beis Hamikdash zerstört. Und die Gemorre erzählt, dass Hashem sagte, glaube mir, Titus, du bist kleiner als ich, du bist sogar kleiner als eine Mücke. Und er hat ihm eine Mücke in die Nase geschickt und die Mücke ist hineingegangen und die Gemorre erzählt alles Schlimme, was er erlebt hat, wie die Mücke ihm Kopfschmerzen bereitet hat und so weiter und so weiter. Und die Geschichte in Gittin will einfach aufzeigen, dass sogar ein kleines Wesen in der Lage ist, so einen großen Menschen wie den Titus zu Boden zu kriegen. Und so hat auch der Waldemar Hafkin gesagt, dass so die kleinen Bakterien und Viren, das ist die kleine Armee, wenn man so sagen kann, von der Kadosh Baruch Hu, die in der Lage ist, die gesamte Welt zu verändern. Und für ihn war das eigentlich mehr eine Inspiration, die Größe von Hashem zu erkennen und Wege zu finden, wie wir Menschen aber uns da heilen können, weil genauso wie Hashem schickt eine Macke, wie er schickt eine Krankheit, sagt die Gemara, schickt auch eine Refuah koidem lemakke. Er schickt schon eine Heilung vor der Macke, und also eine Heilung vor der Krankheit, und es geht darum, diese Heilung zu finden. Und ich möchte schließen mit einer interessanten Gematria, weil wir mit Heilung über Heilung gesprochen haben. Wir haben angefangen, dass diese Vorträge im Rahmen der Erinnerung an die Pogromnacht das Leben betonen sollen, möchte ich mit Ihnen schließen eine Gematria. Normalerweise hat man jetzt in den letzten Monaten, wenn es darum ging, über das Thema von Corona, hat man da diverse Gematriot gebracht, also diverse Zahlenkombinationen, die irgendwie Corona andeuten. Und auch ich habe eine Zahlenkombination herausgefunden, die ich mit Ihnen teilen möchte, aber diese Zahlenkombination, finde ich, ist eine positive, nämlich die Gematria von Corona, vom hebräischen Wort Corona, wenn man das ausschreibt, ist 367. Und genau dieselbe Gematria, 367, ist in der Tfilo, im Gebet von Moshe Rabbeinu, welches er gesprochen hat für die Heilung seiner Schwester Miriam. Er hat gesagt, Refo no lo. Das war das kürzeste Gebet in der Tora. Das heißt, Refo, heile no bitte sie. Heile bitte sie. Und diese Worte, Refo no lo, jeder kann es zu Hause gerne nachrechnen, hat dieselbe Gematria 367. Und damit möchte ich schließen, dass wir sollen uns nicht konzentrieren auf Corona als eine Krankheit, sondern auf die Kehrtwende von Corona, auf Refo no lo, auf die positive Seite, auf die Hoffnung auf eine Heilung. Im Moment das Einzige, was wir tun können, ist uns an die Regeln des BAG halten und Vorträge via Zoom machen und uns nicht direkt treffen. Wir können selbstverständlich davnen, dass Hashem uns helfen soll und auch unsere Mitmenschen helfen, die Hilfe benötigen in dieser schwierigen Zeit. Ich wünsche Ihnen allen eine gesunde, eine gewünschte Woche, eine gesegnete Woche und eine ganz, ganz viel Gesundheit.